das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Helge Fuest.
Herzlich willkommen und schön, dass Sie am Sonntagabend dabei sind. Für den Bundeskanzler war es kein einfaches Wochenende. Was er am Freitag in Berlin platzierte, erschien vielen wie eine einsame Kanzlerentscheidung, die ihn heute aus dem Urlaub holte für ein Interview bei uns in den Tagesthemen. Druck machen ihm seit Tagen die eigene Partei CDU und die Schwesterpartei CSU. Vielen geht der teilweise Waffenstopp an Israel zu weit und zu schnell. Weshalb der Schritt für den Kanzler kein Bruch mit der jahrzehntelangen Israel-Politik ist, hören wir gleich von ihm. Zuerst Jan-Peter Bartels und Katharina Willem mit Stimmen von der CDU-Basis.
Das Schwarzbierfest, eine Tradition bei der CDU im hessischen Erlensee. Bier, gegrilltes und in der Luft liegt Politik. Wie die Diskussion über eine andere Tradition der Union, die guten Beziehungen zu Israel. Ob sich da wirklich etwas ändern soll?
Ich bin jetzt der Meinung, dass das, was der Herr Metz sagt, oder es wird gemacht, dass das richtig ist.
Ich glaube, dass es grundsätzlich eine Einigkeit gibt und die meisten CDU-Anhänger und Mitglieder das auch so sehen wie der Bundeskanzler.
Es ist eine jahrzehntelange Position der Union gewesen, an der israelisch-deutschen Freundschaft bedingungslos festzuhalten. Diese Haltung hat sich jetzt verhältnismäßig schnell geändert und da kann man sich etwas überrumpelt fühlen.
Überrumpelt fühlt sich so mancher Unionsabgeordnete im Bundestag. Von ihnen kommt viel Kritik am Kanzler und Parteivorsitzenden, sein Schritt zu weit, die Sicherheit Israels gefährdet. Ein Video kursiert, ein Redeausschnitt aus dem Oktober, als er noch Oppositionsführer war.
Herr Bundeskanzler, wir wissen von einer ganzen Reihe von sehr konkreten Fällen, in denen die Bundesregierung notwendige Zustimmung für die Lieferung von Gerät und Material nach Israel verweigert. Gerät und Ausrüstung, das Israel zur Ausübung seines Rechts auf Selbstverteidigung jetzt dringend braucht.
Gilt das nicht mehr? Fragen sich die Abgeordneten. Der Gegenwind, die Schlagzeilen. Das merken Sie auch im Kanzleramt, schicken dieses Schreiben an die Abgeordneten, das dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt. Es soll die Wogen glätten. Wir stehen fest an der Seite Israels, heißt es da, und die Grundlinien deutscher Israel-Politik bleiben unverändert. Und doch, es brodelt und der Kanzler entscheidet sich, sich öffentlich zu verteidigen. Er unterbricht seinen Urlaub, um seine Position in den Tagesthemen zu erklären. Bei der CDU in Erlensee finden Sie das gut.
Er argumentiert für mich schlüssig und nachvollziehbar. Er hat als Bundeskanzler diese Verantwortung zu tragen und er trägt sie auch.
Und so neigt sich das Schwarzbierfest dem Ende zu. Der Höhepunkt, die Tombola. Da weiß man nie, was man am Ende bekommt. Das gleiche Gefühl haben viele Unionsabgeordnete auch bei ihrem Bundeskanzler.
Und über seine Entscheidung zum teilweisen Stopp der Waffenlieferungen an Israel konnte ich mit Friedrich Merz heute am frühen Nachmittag sprechen, zugeschaltet aus München. Guten Tag, Herr Bundeskanzler.
Guten Tag, Herr Fuest.
Der Schritt zum teilweisen Waffenstopp an Israel kam für einige überraschend. Haben Sie sich dazu kurzfristig entschieden oder war der absehbar?
Die Diskussion darüber gibt es seit vielen Wochen. Ich habe sie auch mit der israelischen Regierung, mit dem israelischen Ministerpräsidenten geführt. Es hat eine Entscheidung, eine für uns überraschende Entscheidung des israelischen Kabinetts gegeben, nämlich jetzt den militärischen Konflikt im Gazastreifen noch einmal zu verschärfen. Und darauf hat es eine Reaktion gegeben, nämlich keine Waffen mehr zu liefern, die diesen Konflikt betreffen. Ansonsten, die Grundsätze der deutschen Israel-Politik sind unverändert. Daran hat sich nichts geändert und daran wird sich nichts ändern. Wir haben einen Dissens und der betrifft das militärische Vorgehen Israels im Gazastreifen. Das hält aber eine Freundschaft aus.
Eine Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger hier in Deutschland, das haben wir diese Woche im Deutschland-Trend gesehen, die verlangt von Ihnen, erhofft sich von Ihnen mehr Druck auf die israelische Regierung, dass sich die Situation in Gaza verbessert. Hat auch dieser öffentliche Druck für Sie eine Rolle gespielt bei dieser Entscheidung?
Ich lasse mich von öffentlichem Druck nicht so sehr beeindrucken wie von meinem eigenen Bild. auch von den Beratungen im Kabinett, von den Beratungen auch mit unseren Fachleuten. Und ich habe einen Blick auf Israel. Ich sehe, dass dort zum Beispiel der Generalstabschef selbst erhebliche Zweifel am Sinn dieser Aktion hat. Ich höre und lese, dass mehrere hundert frühere Bedienstete der Nachrichtendienste und der Sicherheitsdienste in Israel öffentlich gegen dieses Vorgehen protestieren. Davon lasse ich mich natürlich ein Stück weit auch in meinem eigenen Bild beeindrucken. Und ich sage am Ende, die Bundesregierung, die Bundesrepublik Deutschland steht seit 80 Jahren fest an der Seite Israels. Daran wird sich nichts ändern. Wir werden diesem Land auch weiterhelfen, sich zu verteidigen. Das haben wir ausgeweitet. Aber wir können nicht Waffen liefern in einen Konflikt, der versucht wird, ausschließlich mit militärischen Mitteln jetzt gelöst zu werden, der Hunderttausende von zivilen Opfern fordern könnte, der eine Evakuierung der ganzen Stadt Gaza zur Voraussetzung hat. Wohin sollen diese Menschen gehen? Das können wir nicht, das tun wir nicht und das werde ich auch nicht tun.
Von israelischer Seite gibt es allerdings auch Befürchtungen, die deutsche Bundesregierung könnte nun noch weitergehen mit Sanktionen, die teilweise auch aus der SPD von ihrem Koalitionspartner ja schon gefordert werden. Ist das möglich, denkbar oder schließen Sie weitere Schritte kategorisch aus?
Wir diskutieren in der Bundesregierung über diese Themen. Es gibt auch eine breite Diskussion in der Europäischen Union. Ich habe mich zu den Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union hier sehr klar geäußert. Ich habe gesagt, wir sind nicht bereit, zum Beispiel das Assoziierungsabkommen mit Israel außer Kraft zu setzen. Wir sind nicht bereit, den israelischen Handel, den Handel mit Israel zu beeinträchtigen. Wir haben hier schon viel abgewehrt, was auch in Europa vorgesehen war. Wir haben eine Diskussion in der Regierung, natürlich auch über weitere Folgen dessen, was wir zurzeit in Israel sehen. Das Wichtigste ist der Fuß. Wir wollen diplomatisch helfen und wir tun das auch. Schauen Sie mal auf den deutschen Außenminister. Joe Wadephul hat sich innerhalb kürzester Zeit höchstes Ansehen im gesamten Mittleren und Nahen Osten erarbeitet. Und Joe Wadephul ist ununterbrochen unterwegs in der Region und wir werden diese Anstrengungen noch verstärken. Wir werden auch unsere humanitäre Hilfe verstärken in der Region, an Ort und Stelle. Darüber diskutieren wir in der Bundesregierung so gut wie jeden Tag.
Stichwort Diskussion. In Ihrer Partei, der CDU und auch in der Schwesterpartei CSU, hat es nach dieser Entscheidung rumort. Inhaltlich gibt es an dem Waffenstopp von einigen Kritik, aber auch an Ihrer Kommunikation. War das nun eine Entscheidung, die ein Kanzler nur allein treffen konnte oder waren die Koalitionspartner SPD und CSU ausreichend mit eingebunden oder informiert?
Ich habe diese Entscheidung nicht allein getroffen, aber es ist dann am Ende des Tages eine Entscheidung, die ich allein verantworten muss. Und ich verantworte sie auch allein. Ich kann sie aber auch nicht zur demokratischen Abstimmung stellen. Hier geht es um ganz grundsätzliche Haltungsfragen. Wie stellen wir uns in einem solchen sich verschärfenden militärischen Konflikt auf? Was gibt es für Alternativen? Und wir verstärken unsere diplomatischen Bemühungen. Das werden wir auch in den nächsten Wochen und Monaten weiter tun. Wir stehen an der Seite dieses Landes und ich will allen Missverständnissen vorbeugen, als ob es hier einen Wechsel in der deutschen Israel-Politik gegeben hat. Nein, den gibt es nicht. Wir stehen ohne Zweifel weiter an der Seite dieses Landes. Wir haben einen Dissens mit der Regierung. Noch einmal, das kann eine Freundschaft auch aushalten. Das muss sie aushalten. Und Solidarität mit Israel bedeutet nicht, dass wir jede Entscheidung, die eine Regierung trifft, für gut halten und ihr dabei auch noch Unterstützung zukommen lassen, bis hin zu militärischer Unterstützung durch Waffen. Das tun wir nicht, das wollen wir nicht, das war immer unsere Haltung. Ich habe das im Übrigen bei meinen Treffen und bei meinen vielen Gesprächen mit dem israelischen Ministerpräsidenten genauso zum Ausdruck gebracht. Ich habe es heute Morgen auch dem israelischen Staatspräsidenten noch einmal versichert. An den Grundsätzen der deutschen Israel-Politik ändert sich nichts.
Wie geht dann dieser Dialog weiter? Sie sprechen ja sozusagen über die grundsätzliche Freundschaft, das grundsätzliche enge Verhältnis zu Israel. Aber mit der aktuellen Regierung und nach dem, was Premier Netanyahu Ihnen wiederum nun vorgeworfen hat, was zu lesen war, mit dem Waffenstopp würde Deutschland wiederum die Hamas für den Terror belohnen. Hat dieses Verhältnis, diese Zusammenarbeit aktuell Schaden genommen?
Wir sprechen im Augenblick sehr kritisch miteinander. Und das muss aber auch einmal möglich sein. Man muss unter erwachsenen Menschen auch offene Worte austauschen können und muss sich nicht immer gleich einig sein. Das Gesprächsklima ist trotzdem immer offen. Wir werden uns sehen, wir werden uns sprechen, wir werden uns treffen. Es gibt Möglichkeiten, auch auf der Ebene der Außenminister, der Verteidigungsminister, die Zusammenarbeit zu intensivieren. Genau das wollen wir tun. Und das werden wir auch in den nächsten Wochen und Monaten tun, in der Hoffnung, dass es eine Lösung gibt. Denn das ist doch das Ziel, das wir erreichen müssen. Das Land muss wieder zur Ruhe kommen, muss in Sicherheit und im Frieden leben können. Und Deutschland wird alles tun, um dieses Ziel zu erreichen. Und hier sind wir nicht Vermittler. Wir sind hier auf der Seite Israels. Und wir benennen auch die Ursachen für diesen Krieg und diesen Konflikt sehr klar. Beim Namen, die Ursache heißt Hamas. Das ist der Terrorismus der Hamas. Das ist der Terror am 7. Oktober 2023, der bis heute fortwirkt. Das ist, gilt es zu bekämpfen, allerdings mit den richtigen Mitteln und auch mit dem richtigen Ziel.
Herr Bundeskanzler, es geht ja eine außenpolitisch sehr intensive Woche, so formuliere ich es mal, zu Ende. Lassen Sie uns deswegen auf ein weiteres entscheidendes außenpolitisches Thema schauen. Am Freitag, am kommenden Freitag, treffen sich US-Präsident Trump und der russische Präsident Putin in Alaska in den USA. Wie gefährlich ist es, dass wohl weder die Ukraine noch die EU mit am Tisch sitzen werden?
Darüber hat es in den letzten Tagen intensivste Beratungen auf allen politischen und administrativen Ebenen gegeben. Ich werde noch heute ein weiteres Telefonat mit Präsident Trump führen. Wir bereiten uns intensiv auf europäischer Ebene zusammen mit der amerikanischen Regierung auf dieses Treffen vor. Und wir hoffen und gehen davon aus, dass die Regierung der Ukraine, dass Präsident Zelensky an diesem Treffen beteiligt wird. Wir können jedenfalls nicht akzeptieren, dass über die Köpfe der Europäer, über die Köpfe der Ukrainer hinweg über Territorialfragen zwischen Russland und Amerika gesprochen oder gar entschieden wird. Ich gehe davon aus, dass die amerikanische Regierung das genauso sieht. Deswegen gibt es diese enge Abstimmung. Die wird sich auch in den nächsten Tagen fortsetzen. Das werden wir auch in Berlin weiter fortsetzen. Und dann hoffen wir, dass es am Freitag einen Durchbruch gibt. Vor allem, dass es endlich einen Waffenstillstand gibt und dass es Friedensverhandlungen in der Ukraine geben kann. Dieser Krieg dauert jetzt seit 3,5 Jahren, hat Hunderttausende von Opfern gefordert. Es wird Zeit, dass er zum Ende kommt.
Das heißt, ein Durchbruch am Freitag halten Sie tatsächlich für möglich, so komplex die ganze Lage ist, auch mit allen Abstimmungen. Sie halten für möglich, dass dort eine Waffenruhe entschieden werden könnte?
Herr Fuß, natürlich hoffe ich das, wie viele andere auch. Und es ist überfällig. Es ist eine diplomatische Initiative. Wir werden ja auch immer wieder aufgefordert, nicht nur Waffen zu liefern, sondern auch diplomatische Initiativen zu ergreifen. Ich habe das vom ersten Tag meiner Amtszeit an getan. Ich bin in der ersten Woche bereits mit Keir Starmer und Emmanuel Macron zusammen in Kiew gewesen. Wir sind seitdem im ununterbrochenen Dialog, Trilog mit den Polen, mit den Italienern zusammen, mit den Amerikanern, um hier Lösungen herbeizuführen. Die Europäer wollen und dürfen nicht Zaungäste sein, wenn es um eine ganz wesentliche strategische Frage der Zukunft Europas geht. Und deswegen hoffen wir das. Wir arbeiten daran. Es ist eine wirklich intensive Arbeit, die da geleistet wird. Einige meiner Mitarbeiter haben den Urlaub abgebrochen, um dies auch hier zu ermöglichen. Ja, ich hoffe es.
Sie haben nun mit anderen europäischen Staats- und Regierungschefs ja ein Papier veröffentlicht und darin steht, dass ein Frieden nur möglich ist, wenn die ukrainische und die europäische Sicherheit gewährleistet sind. Ist diese Botschaft an Donald Trump gerichtet und wird er auf Europa hören?
Diese Botschaft ist vor allen Dingen an Russland und an Präsident Putin gerichtet. Wir können nicht akzeptieren, dass die gesamte europäische Sicherheit von Russland aus weiter bedroht wird. Und deswegen kann es hier keinen Frieden geben, der russisches aggressives Vorgehen belohnt und möglicherweise weiteres Vorgehen ermutigt und ermuntert. Das ist die Botschaft, die wir hier gemeinsam ausgesprochen haben. Und ich bin wirklich dankbar, dass wir da in einem sehr, sehr engen Dialog mit den Amerikanern sind. Wir hatten den NATO-Gipfel in Den Haag vor einigen Wochen. Die NATO hat sich verpflichtet, große Anstrengungen zur Verteidigung des NATO-Gebietes zu unternehmen. Und das NATO-Gebiet, das ist Europa und das ist Amerika.
Sie richten den Blick nach Russland und alle fragen sich ja, versucht Putin, Trump nur hinzuhalten? Ist das Treffen ein Ablenkungsmanöver und der Krieg geht eh weiter? Glauben Sie, Herr Bundeskanzler, will Putin jetzt tatsächlich verhandeln?
Putin handelt nur unter Druck. Der militärische Druck ist da, aber offensichtlich nicht groß genug. Die Ankündigungen von Sanktionen aus Amerika sind da, aber noch nicht vollzogen. Wenn sie vollzogen würden, hätte das erhebliche Auswirkungen auf die russische Wirtschaft. Ich ermutige den amerikanischen Präsidenten seit Wochen dazu, das zu tun. Er ist jetzt offensichtlich entschieden, weitere Schritte zu gehen, zuvor aber miteinander zu sprechen. Ich sag's mal vom Ergebnis. Das, was am Freitag in Alaska passiert, darf nicht ohne Ergebnis bleiben. Es muss Konsequenzen haben. Entweder in die Richtung, dass der Druck auf Russland noch einmal vergrößert wird oder dass Russland von sich aus einsieht, dass man diesen Krieg nicht fortsetzen kann.
Der Bundeskanzler am Ende einer außenpolitisch bewegenden und bewegten Woche. Vielen Dank für Ihre Zeit und das Gespräch.
Danke Ihnen.
Ja, für das Interview hat Friedrich Merz seinen Urlaub unterbrochen. Damit wird auch deutlich, wie sehr er unter Druck geraten ist. Und wir wollen seine Äußerungen sowohl zur Ukraine als auch zu Israel jetzt einordnen. Und das machen wir mit Matthias Deiß im ARD-Hauptstadtstudio in Berlin. Matthias, nachdem der Bundeskanzler den Waffenstopp am Freitag anscheinend nicht ausreichend kommuniziert hat, ist ihm das heute nun gelungen?
Also dieses Interview war sicher wichtig, Helge, wenn es darum geht, seine Entscheidung nochmal ausführlich zu erklären und auch zu verteidigen, nach innen und nach außen. Ebenso wichtig war aber sicherlich die interne Krisenkommunikation, mit der der Kanzler und auch sein direktes Umfeld die letzten Stunden und Tage sehr intensiv beschäftigt waren. Das ganze Wochenende über hat es viele, viele Telefonate gegeben, hören wir. Am Samstag eine Gruppenschalte des Kanzlers mit Mitgliedern des CDU-Vorstands. Sein außenpolitischer Berater hat heute eine ganze Reihe von Unionsabgeordneten noch mal gesondert unterrichtet. Das ist alles sicher richtig und trägt auch erste Früchte, denn die öffentliche Kritik an Merz, die lässt heute zumindest erkennbar nach. Richtig ist aber auch, es hätte gar nicht so weit kommen dürfen, denn solche internen Widerstände, die räumt man eigentlich vorher ab, bevor sie öffentlich werden. Das war sicher der Fehler und dessen ist man sich im Kanzleramt auch sehr, sehr bewusst.
Und mit Blick auf die Ukraine-Verhandlungen, kannst du uns etwas zu dem Telefonat sagen von Friedrich Merz mit Donald Trump?
Also eins kann ich sagen, es hat stattgefunden und dass es das Ziel des Bundeskanzlers war, vor dem Treffen von Trump und Putin alles dafür zu tun, dass es bei einem solchen Treffen nicht zu einem einseitigen Festlegung zulasten der Ukraine kommt. Merz ist nicht der Einzige, der dafür arbeitet. Das ist eng mit den europäischen Partnern abgestimmt. Und man hofft immer noch gemeinsam, dass Trump sich davon überzeugen lässt, den Druck auf Putin aufrechtzuerhalten, vielleicht sogar zu erhöhen, nicht zu unternehmen, was in Richtung Diktatfrieden geht und auch keine Zugeständnisse an Putin zu machen, die die Souveränität und damit am Ende vielleicht sogar die Zukunft der Ukraine aufs Spiel setzen könnten. Was Trump aber darauf geantwortet hat, das wissen wir nicht.
Danke für deine Informationen und Einordnung aus Berlin, Matthias Deiß.
Gerne.
Ja, an einen ungestörten Urlaub ist für viele Politiker nicht zu denken bei dieser Welt- und Krisenlage. Doch Millionen Deutsche nutzen die Sommerferien für eine Urlaubsreise. Und wer uns gerade womöglich aus Spanien zuschaut, weiß, wie sich dort die aktuelle Hitzewelle anfühlt. Temperaturen um die 40 Grad, so auch in Südfrankreich und in Italien. Für Spanien ist es eine der längsten Hitzewellen der vergangenen Jahre. Wie die Spanier selbst durch die heißen Nächte und Tage kommen. Christina Böker.
Eigentlich ein Ballsaal, aber im Sommer ist hier Chillen statt Tanzen angesagt und vor allem Abkühlen bei angenehmen 27 Grad. Für hitzegeplagte Städter und Touristen und Pflanzen. Ein Refugium auch zum Nachdenken übers Klima. Wir brauchen mehr Räume wie diesen hier. Nicht alle Klimarefugien müssen Einkaufszentren sein. Draußen 39 Grad an Tag 8 der spanischen Hitzewelle sind Madrids Wasserspender gefragt wie selten. Hitze, schlechte Luft, die Menschen gehen weniger aus. Besonders schlimm ist es nachts. Viele haben keine Klimaanlage. Schlafen wird zum Luxus. Ohne Deckenventilator oder Klimaanlage geht es nicht nachts. Unmöglich. Ich öffne gerne den Kühlschrank und stelle mich 5 oder 10 Minuten lang davor. So erfrische ich mich zumindest ein wenig. Nicht gerade die ökologische Variante von Abkühlung, aber die tut Not. Erst recht, wenn Hitzephasen immer länger dauern. Seit 2015 dauern diese Hitzewellen mindestens 5 Tage lang, im Schnitt sogar mehr als 10 Tage lang. Die Hitzewellen in Spanien werden also länger und treten auch heftiger und häufiger auf. Hitzeschutzpläne haben Spaniens Kommunen längst. Sonnensegel etwa sollen die Menschen schützen. Für Senioren gibt es Anlaufstellen und Warnungen vor den gesundheitlichen Gefahren. Man muss die Warnungen ernst nehmen und zum Beispiel genug trinken. Die Menschen müssen verstehen, dass die Hitze jeden treffen kann, mit im schlimmsten Fall tödlichen Konsequenzen. Bis Donnerstag soll diese Hitzewelle dauern. Flamenco im Museum, Eintritt frei. Auch eine Variante, ihr zu entkommen.
Gehen wir aufs Wasser und allein das klingt in diesen Tagen ja schon herrlich erfrischend. Auf der Kieler Förde startete heute das Ocean Race Europe, so etwas wie der kleine Bruder des bekannten Segelrennens Ocean Race, das in Etappen rund um die Welt geht. Die Yachten können bei passendem Wind bis zu 90 Stundenkilometer schnell werden. Doch gleich zu Beginn gab es heute einen Zusammenstoß zum Start des Rennens in Kiel. Tom Gernke.
Dieser Moment lässt Träume zerplatzen. Und selbst die härtesten Segler verzweifeln. Ich bin sprachlos. Mir bricht das Herz. Rund 1,5 Minuten nach dem Start zum Ocean Race Europe kollidiert das italienische Boot alla Grande Mappai mit der Holcim PAB aus der Schweiz. Dem einen zerreißt es das Segel, beim anderen bleibt ein riesiges Loch im Rumpf zurück. Alle Crewmitglieder sind wohlauf, beide Boote aber müssen zurück in den Hafen nach Kiel. Wenige Stunden zuvor herrscht hier an Land noch Euphorie. Auch beim 6-maligen Weltumsegler Boris Herrmann. Gefeiert von mehreren tausend Menschen und das in seinem Heimatrevier.
Sport verbindet Leute, Sport bringt Leute hier zusammen in die Landeshauptstadt. Und ich glaube, dieses Ziel des Rennens, Connecting Europe, das ist was, wo wir auch natürlich gespannt drauf sind, diesen Staffelstab des friedlichen, enthusiastischen Events weiterzutragen in die anderen Länder.
Das Ocean Race Europe führt in 5 Etappen einmal rund um Europa. Mit Halt unter anderem in England, Spanien und Italien. Das Ziel liegt in Montenegro. Gesegelt wird in Teams. Jeweils 4 Seglerinnen und Segler sind an Bord. Und das auf insgesamt 7 Rennjachten. Knapp 8.500 Kilometer liegen vor Herrmann und seiner Crew.
Es ist eine starke Flotte, wir sind gut vorbereitet, wir haben ein super Team, ein gutes Schiff, wir können es theoretisch gewinnen, das setzt uns noch mehr unter Druck. Wir haben jetzt keinerlei Ausrede, wenn wir nicht gewinnen, dann lag es an uns.
Bereit machen also für den Start.
Das ist super tricky, super schwierig, gleich das Boot ins richtige Setup zu bekommen. Also so einen schwierigen Start habe ich noch nie erlebt.
Worte, die rückblickend wie eine Prophezeiung wirken. Herrmann selbst segelt dem ersten Etappenziel entgegen. Mitte nächster Woche werden die Boote im englischen Portsmouth erwartet.
Im Fußball gab es heute schon Titel und bei den Frauen sogar 2. Fußballerinnen des Jahres mit identischer Stimmanzahl sind Nationaltorhüterin Ann-Kathrin Berger und die gerade verletzte DFB-Kapitänin Julia Gwin. Bei den Männern darf sich Florian Wirtz Fußballer des Jahres nennen. Er ist gerade von Bayer Leverkusen zum FC Liverpool gewechselt. Große Freude sicherlich über die Fußballtitel und übers Wetter freuen wir uns doch auch bestimmt. Claudia, wie starten wir denn in die Woche?
Ja, Helge, die nächsten 2 Tage können wir uns noch freuen. Temperaturen bei uns erträglich. Über die Hitzewelle haben wir ja gerade schon gesehen. In Frankreich, in Argelier, nördlich von Narbonne, wurde heute ein neuer Rekord für August aufgestellt mit 43,4 Grad. Und dort sind vor allem heftig die Nächte, die sehr warm sind. Da haben wir es noch ganz gut. In der kommenden Nacht, morgen früh in Frankfurt 15 Grad, Dienstagmorgen 17 Grad. Dann haben auch wir es mit tropischen Nächten zu tun. Also Freitagmorgen beispielsweise 22 Grad. Da wird die Luft auch schwüler. In Leipzig morgen früh 12 Grad, da gibt es dann Richtung Freitag tropische Nächte. Ansonsten kommt die heiße Luft zu uns, das heißt bis zu 38 Grad werden auch wir dann erleben. Und diese heiße Luft kommt eben aus Südwesten. Jetzt in der Nacht und auch morgen tagsüber gibt es so gut wie keine Wolken. Über den Norden ziehen mal ein paar Quellwolken und so ein paar Bodennebelfelder, die sich in der Nacht bilden, die werden morgen dann im Laufe des Tages schnell weg sein. Im Norden recht frisch, morgen früh 6 bis 13 Grad, sonst meist 14 bis 16, morgen Nachmittag bis zu 33 Grad. 32 Grad am Oberrhein und die nächsten Tage bringen viel Sonne, mal ein paar Quellwolken im Nordwesten und am Mittwoch dann 37, 38 Grad im Süden und im Westen.
Danke dir für diese Aussichten, Claudia. Und damit endet diese Sendung und unsere Tagesthemenwoche. Wir geben weiter an das Kulturmagazin Titel, Thesen, Temperamente. Morgen begrüßt Sie an dieser Stelle Ingo Zamperoni. Kommen Sie gut mit ihm durch die Woche. Tschüss.